Servus, ihr Lieben, ich grüße euch hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel, ich bin Unternehmensberaterin, Neurobiologin und Coach. Oh, heute mal eine andere Reihenfolge. Und in meiner Eigenschaft als Neurobiologin werde ich heute mit euch ein wunderbares, sexy Thema aufarbeiten, und zwar das Thema Depression und Burnout. Da könnt ihr euch alle kaum halten, oder? Es ist aber tatsächlich aus einem Anlass entstanden, und zwar in meiner Eigenschaft als Coach und auch im persönlichen Umfeld werde ich immer mal wieder gefragt, hey, ist Depression und oder ist Burnout eigentlich nur der neue englische Name für Depression? Und kann man das messen? Also kann man da irgendwie auf dem Streifen drauf pinkeln oder irgendwie Blut abnehmen und sagen, oh ja, der ist schwer depressiv? Oder wie funktioniert denn das? Was sind so die körperlichen Anzeichen? Und ich denke, wir wissen alle, dass sowohl Depression als auch Burnout Bilder sind, die durch komplexe, ja, oder durch eine Vielzahl verschiedener Faktoren ausgelöst werden können und auch unterschiedlicher in Symptomen nicht sein könnten. Aber wir haben alle ein gewisses Bild da vor Augen, und ich würde heute gerne mal mit ein paar Mythen aufräumen. Und ja, das Ganze wird eine Serie, also haltet euch fest, ich werde das tatsächlich, weil es sehr komplex ist, in verschiedene Päckchen runterbrechen. Und heute bekommt ihr mal das erste Päckchen. Wir widmen uns dem Thema Hormone und Neurotransmitter, also Botenstoffe im Gehirn, die damit im Zusammenhang stehen und die lange Zeit dafür gesorgt haben, dass man dachte, Mensch, Depression ist ein rein klinisches Bild, wo man einfach eine Tablette geben kann und dann ist gut. Die Wirkweise von diesen Antidepressiva, die Hormone, die damit beteiligt waren, und was Neurotransmitter und Hormone im Kopf tun und wie sie im Zusammenhang mit Depressionen stehen, dazu heute mehr. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ich hoffe, ihr habt irgendwie einen Kaffee oder einen Tee und eine ruhige Minute. Und da würde ich sagen, viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Depression und Burnout. Als erstes einmal, wenn man sich dem Thema widmet oder nähert von einer mehr wissenschaftlicheren Seite, bekommt man schnell die unfassbare Komplexität dieses Themas zu spüren, denn es gibt wahnsinnig viele Studien, es gibt sehr viele Metastudien, die nochmal diese Einzelstudien bewerten und in Kontext setzen. Es gibt unfassbar viele Theorien, wie das entsteht. Einer der Haupttheorien aus den 60er, 50er und 80er Jahren widmen wir uns gleich, denn die haben sehr viel damit zu tun, wie die Gewichtung von Hormonen in diesen Krankheitsbildern lange Zeit gesehen wurde. Und heute kann man sagen, sowohl Depression als auch Burnout, wir haben alle ein gewisses Bild damit vor Augen. Es geht Antriebslosigkeit damit einher, Niedergeschlagenheit, innere Unruhe, Trauer, eventuell Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit oder auch zu viel Appetit und zu viel Schlaf. Es können eine unfassbar lange Liste an körperlichen Symptomen noch dahinter stehen, von Verdauungsproblemen über Hautprobleme, über Immunschwäche, über, ja, also unfassbar viele Symptome. Und das macht es auch so wahnsinnig schwer, denn diese eine Depression gibt es nicht. Wir haben dafür einfach ein Wort erfunden, um Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Symptomen zusammenzufassen. Einfach, weil man ihnen, ja, ich sag mal gemeinhin, die sozusagen diese Schwermut attestiert hat. Und Burnout und Depression sind beileibe nicht dieselben Dinge. Ich werde euch ganz kurz erklären, was, ja, einfach so von der Draufsicht, ohne dazu irgendwas mehr zu wissen zu den Hormonen und zum Gehirn, was da so der Unterschied ist. Und beide, das können wir mal festhalten, haben damit zu tun, dass wir noch einen inneren Antreiber entweder verstärkt haben oder eben auch nicht. Und da ist schon mal der Hauptgrund. Wenn man sich dem Thema Depression nähert, das ist so das, wovon wir mal im Ursprung ausgegangen sind, dann ist das dieses klassische Bild. Es kann sein, dass eine Person in der Familie verstirbt. Es kann sein, dass einer Glaubenssätze hat, die ihm einfach nicht dienen, die ihn immer konstant minderwertig fühlen lassen. Es gibt einfach so diesen typischen Zweckpessimismus, nenne ich das mal. Habe ich dem Klaus Bernhard geklaut, dieses Wort. Übrigens, Klaus Bernhard, ein sehr guter Wissenschafts- und Medizinjournalist, der hat auch ein tolles Buch geschrieben, das würde ich sehr empfehlen. Das Ding heißt Depression und Burnout loswerden. Und es gibt auch noch ein anderes Buch zum Thema Panikattacken und Angststörungen. Und diese Bücher sind beide so wirksam und beide so gut zusammengefasst, der aktuelle Stand der Forschung, in wirklich einfacher und verständlicher Sprache, dass ich die wirklich nur wärmstens empfehlen kann. Und sie haben auch, ja, beide eine relativ ordentliche Liste an Quellen hinterlegt. Also wenn da irgendjemand Lust darauf hat, sich dem Thema etwas zu nähern, auch etwas detaillierter von der Anwendungsseite, dann diese Bücher auf alle Fälle. Und dieser Mann, der Klaus Bernhard, verwendet eben diesen Begriff des Zweckpessimismus sehr oft. Also das sind so die Menschen, die einfach sehr pessimistisch sind und die sich dieses Narrativ gegeben haben, dass es im Leben einfach gegen sie läuft. Das ist, dass sie einfach aus dieser Opferhaltung nicht herauskommen. Und das dient dem Zweck. Also das dient ihrem eigenen Weltbild. Und Menschen, die diesen Zweckpessimismus oder diese inneren Glaubenssätze haben, die ihnen nicht dienen, die landen oft auch in der Depression. Nicht immer, aber können sehr häufig sein. Helfersyndrom wird im selben Atemzug genannt. Und dann gibt es natürlich noch eine unfassbare Vielzahl an verschiedenen Faktoren, die das auslösen können. Wir wissen, sie können sowohl körperlich getriggert sein, als auch geistig, als auch im Leben selber. Also wie gesagt, Verlust eines Angehörigen oder eines wichtigen Menschen, einer wichtigen Bezugsperson oder auch eines Tieres können auch Auslöser sein. Eine falsche Schlafhygiene und schlechte Schlafqualität kann damit zusammenhängen. Entzündungen, dauerhafte Entzündungen. Dahin gehen übrigens sehr viele neue Theorien, dass dauerhafte Entzündungen im Körper, vor allem im Darm, also durch einen sogenannten durchlässigen Darm, werden diskutiert. In dem Zusammenhang auch Trauma, also Traumata, die wir alle erleben. Tatsächlich, früher hat man gedacht, ein Trauma ist wirklich nur etwas, jemand, der vor Krieg und Gewalt flieht, der hat ein Trauma erlebt. Aber tatsächlich ist es so, dass die moderne Psychologie und auch die viele Theorien der Neurobiologie, der Psychosomatik dahin gehen, dass wir alle verschiedenste Traumata in unserem Leben erleben und diese natürlich auch in unserem Unterbewusstsein abgespeichert werden und dort wüten können. Also es geht immer um ein Können, es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Dann werden verschiedene Stoffe diskutiert. Das eine vorangestellt heißt BDNF, das ist ein Protein. Der Mangel dieses Proteins steht im Zusammenhang mit Depressionen. So ganz ist der Wirkmechanismus noch nicht geklärt. Auch darauf werde ich eingehen. Und dann gibt es noch etwas, das heißt Kynurenin. Das ist eine Aminosäure. Und die vermehrte Ansammlung dieser Aminosäure steht ebenfalls im Zusammenhang mit Depressionen. So, was gibt es denn dann noch? Angststörungen können das auslösen. Es gibt diverse Lebensmittelunverträglichkeit, die wieder im Zusammenhang damit stehen, dass der Darm durchlässig wird oder entzündlich ist. Oder dass verschiedenste Stoffe im Blut landen, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Oder dass verschiedenste wichtige Stoffe fehlen im Blut. Auch das kann mit Depression einhergehen. Verschiedene Verspannungen oder orthopädische Themen der Halswirbelsäule. Ihr wisst, der Kopf hält, in der Kopfkapsel ist das Gehirn drin und das sitzt nun mal auf dem Halswirbeln und alle möglichen Hirnnerven, die vom Hirn in den Körper ziehen, die müssen irgendwo in diesem Halswirbelbereich mal durchlaufen. Da gibt es verschiedene kleine Foramen, also kleine Löcher sozusagen oder Bereiche, wo diese Nerven durchgehen und wenn dort einfach Muskelverspannungen herrschen oder einfach insgesamt vielleicht der Winkel der Nacken-Halswirbel dort nicht ganz in Ordnung ist. Und ein dauerhafter Zustand besteht, dass diese Nerven nicht richtig da durchlaufen können. Auch das kann zu Verstimmungen führen. Und dann dieser riesig große Bereich an Medikamenten, Drogen, Genussmittel, Alkohol, Nikotin und so weiter. Also pharmakologisch und chemisch wirksame Stoffe, die auf das Gehirn einwirken und auf den ganzen Körper. Und ganz last but not least, mein aktuelles, heutiges Lieblingsthema, nämlich Dysbalance von Hormonen. Auch das kann mit Depressionen zusammenhängen. Und diesem Thema speziell, also ihr habt gesehen, da gibt es ein riesengroßes Feld an Dingen, die man da beackern kann. Und dieses eine Thema würde ich mir heute gerne rausnehmen, denn es ist essentiell, um zu verstehen, wie unser Körper und unser Gehirn funktioniert. Und danach können wir sozusagen die anderen Dinge dran bauen, um dann am Ende dieser Serie ein gewisses Bild davon zu haben, was Depression und Burnout ist. Das mal vorneweg. So, und jetzt Depression und Burnout. Depression, wie gesagt, das klassische Bild der Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Trauer und so weiter. Die Menschen, die eine Depression haben, haben oft einen schwachen inneren Antreiber. Das heißt, die können sich nicht gut motivieren, Dinge neu anzufangen, neu umzusetzen. Und genau das macht es auch so schwer in der Therapie. Denn der Depressive gemeinhin weiß, was er tun müsste, damit es ihm besser ging. Aber schließlich, also ihm fehlt genau dieser Antrieb, um das anzufangen. Bei Burnout ist es so, Menschen, die sich chronisch überfordern, auch da ist so ein bisschen, ich sag mal, Helfersyndrom oft mit dabei, sehr pauschal gesprochen, jetzt auf einer sehr abstrakten Ebene. Menschen, die konstant sich zu viel vornehmen. Die meisten Burnout-Kandidaten sind perfektionistisch veranlagt und im Perfektionismus gibt es einmal ich sag mal, den eher positiven Typ des Perfektionisten, der durchaus Abstriche machen kann und sehen kann, in welchem Bereich habe ich einfach einen hohen Anspruch an mich und andere und wo muss ich sein lassen. Und dann gibt es diesen Typ 2 Perfektionisten, der tatsächlich, der Maßstab knapp unter Gott, der ist quasi seiner. Und seine eigene Bestleistung zu schlagen und seine eigene Bestleistung täglich zu verbessern, das ist so sein höchstes Ziel. Und Menschen, die in dieser Art Mühle gefangen sind, denen mangelt es oft nicht an inneren Antreiber. Der ist oft stark vorhanden. Und die meisten Menschen, die da lange in dieser Mühle sind, die überfordern sich chronisch und haben das Gefühl, nie zufrieden zu sein. Und es ist anders als bei einem Menschen, der an einer Depression leidet, denn diese Menschen können tatsächlich neue Dinge anfangen. Die haben oft ein soziales Umfeld, die gehen zum Sport, die haben Ehrenämter, die sind sozial eingebunden, die sind nicht im Rückzug, sondern die haben all das, aber die können darüber keinen Mehrwert mehr empfinden. Die können das nicht als, die sind zwar in einem sozialen Netzwerk und treffen sich mit Freunden, aber das ist für sie keine Erleichterung, das ist für sie kein seelischer oder sozialer Klebstoff mehr. Die empfinden kein Wohlbefinden und keine Erleichterung und keine Linderung mehr in diesen ganzen Dingen. Und das eben aufgrund auch natürlich innerer Glaubenssätze, Mechanismen und auch chronischer Überforderung. Und diese Kandidaten, Burnout-Kandidaten, die das lange machen, über einen längeren Zeitraum hinweg, sich da chronisch überfordern, die brennen aus, Burnout. Also die brennen tatsächlich an sämtlichen Ressourcen aus. Und dann, muss man ganz wichtigerweise sagen, schaltet der Körper in einen ganz sinnvollen und biologisch hoch nötigen Shutdown. Das heißt, der Körper sagt dann, so, wir sind am Ende, ich glaube, du merkst es nicht, aber ich ziehe dir jetzt mal kurz den Teppich unter den Füßen weg, damit du aufhörst, hier rumzurennen. Und dann setzt du dich mal kurz auf den Boden hier. Und das ist eben die Depression, die oft auf ein Burnout folgt. Die Depression, die auf ein Burnout folgt, ist ein absolut wichtiger Teil, um dem Körper die nötige Pause zu geben, alles wieder aufzufüllen. Und es ist jetzt sehr, sehr entscheidend, dass Menschen, die eine Depression erleiden und damit zum Beispiel zu einem Psychotherapeuten oder einem Arzt oder einem Heilpraktiker oder einem Neurologen gehen oder einem Psychiater, dass in einer Anamnese, also in einem Erstgespräch oder in einer Aufnahme des persönlichen Backgrounds des Patienten geschaut wird, ob der Depression ein Burnout voranging. Denn dann ist diese ganze Depression eine ganz andere Kiste, als dass die Depression quasi der Startpunkt der ganzen Geschichte war. Depressionen, die nach einem Burnout folgen und zum Beispiel medikamentös behandelt werden, verschlechtern in vielen, vielen Fällen tatsächlich die ganze Linderung der Problematik, weil sie einfach nur chemisch das Problem, das chemisch etwas lahmlegen, was biologisch an der Stelle absolut sinnvoll ist. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist einer der zentralen Punkte, warum Burnout und Depression grundsätzlich unterschiedlich sind. Der Mensch, der im Burnout ist, hat einen starken inneren Antreiber, der empfindet nur keine Linderung mehr durch all die Dinge, die er tut. Und er muss nicht motiviert werden, Dinge beispielsweise rauszugehen und frische Luft zu bekommen und sich zu bewegen und sich mit Freunden zu treffen. Und sobald der in einer Depression ist, kann er das nicht mehr, aber der braucht dann die nötige Ruhe. Man kann natürlich mit dieser Depression ebenfalls arbeiten, in Gesprächstherapien, man kann verschiedenste Dinge tun, Achtsamkeit und so weiter, um diesen Prozess zu unterstützen und vielleicht auch zu verkürzen. Aber diese Depression, die auf einen Burnout folgt, ist absolut richtig und wichtig aus körperlicher Sicht. Während die Depression, da gibt es natürlich dann diese Facetten, ist es getriggert durch etwas, was von außen kommt, ist es etwas, das von innen kommt und so weiter. Es gibt auch einfach rein, ich nenne sie jetzt mal physiologische Depressionen, die zum Beispiel nach der Geburt eines Kindes einfach durch einen Durcheinanderkommen des Hormonhaushalts entstehen oder aufgrund einer Traumasituation, posttraumatische Belastungsstörung oder wie nicht alles. Diese Depressionen sind eine ganz eigene Kategorie. Hier ist der Erfolg mit Therapie und auch Medikamenten in Teilen sehr gut. Das heißt, diese kleine Abhandlung, wirklich ohne da ins Detail zu gehen, zeigt schon die Art und Weise, wie etwas entsteht. Und der Kontext sind essentiell, sowohl im Verstehen dieser ganzen Problematik als auch im Behandeln und in dem Weg daraus. Und es tut mir von Herzen leid, wenn Menschen, die ich kenne in meinem persönlichen Umfeld, mit jahrelanger medikamentöser antidepressiver Keule rumlaufen und im Nachhinein einfach merken, hey, diese Phase habe ich einfach künstlich verschoben und verlängert, aber eigentlich war sie sehr sinnvoll, dass mein Körper mir da mal kurz den Stecker gezogen hat. So, diese kleine Abhandlung vorneweg. Ich werde immer mal wieder auf beides eingehen, den Unterschied Depression und Burnout. Und ich werde jetzt dieses Thema Hormone rauspicken. Und anhand dessen schauen wir uns heute mal an, was denn Hormone im Körper oder im Gehirn mit diesen beiden Bildern zu tun haben. Soweit, so gut.
Ja, was ist erstmal der Unterschied zwischen einem Neurotransmitter und einem Hormon? Ganz kurz gesprochen, es sind einfach zwei Namen für chemisch wirksame Moleküle im Körper. Es gibt Stoffe, die sind beides, also sowohl Hormon als auch Neurotransmitter. Die Unterscheidung bezieht sich sehr auf die Wirklänge, also oder auf die Wirkdistanz und auch auf den Wirkort. Neurotransmitter sind im Gehirn und Hormone sind im Körper. Hormone bringen Informationen von einer Hormondrüse, die sie ausschüttet, über den ganzen Blutkreislauf zu ganz vielen verschiedenen Zielzellen, die in Zielorganen oder auch Geweben sitzen und dann überall quasi an verschiedenen Orten im Körper können dann Reaktionen folgen. Das Ganze funktioniert wie ein Schlüssel, der ins Schloss passt und hinter dem Schloss geht es dann quasi weiter mit der Reaktion. Selbes auch bei den Neurotransmittern, Schlüssel-Schloss-Prinzip und Zielzelle. Allerdings ist es da so, die sind eben sehr lokal beschränkt oder eingegrenzt. Das heißt, der Weg, den sie wandern, der ist nicht weit. Nämlich zwischen zwei Nervenzellen im Gehirn gibt es den sogenannten synaptischen Spalt. Und in diesem synaptischen Spalt bewegen sich Neurotransmitter von A nach B. Und dieser Weg ist wahnsinnig klein im Vergleich zu dem Weg, den Hormone hinter sich bringen. Ja, die wichtigsten Neurotransmitter, die wir jetzt brauchen, um zu verstehen, was eine Depression auslöst oder ausmacht oder mitreguliert oder was man auch lange Zeit dachte, was die eine Ursache dafür ist, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grobe Klassen und die würde ich jetzt ganz kurz namentlich anreißen und zu jedem ein Etikett dran kleben, wofür die unter anderem, also das mit Vorsicht zu genießen, unter anderem zuständig sind. Das ist ein sehr vereinfacht gesprochen, aber das kennt ihr ja, das brauchen wir einfach, damit wir dieser Komplexität Herr werden. Ja, und diese Neurotransmitter, die wir brauchen, sind einmal Adrenalin, die sind für diesen Fight-or-Flight-Modus zuständig, also Flüchten oder Kämpfen. Stresshormon, ziemlich bekannt auch. Das Noradrenalin, der kleine Bruder, den kennen wir vielleicht nicht. Noradrenalin ist zum Beispiel so etwas, was als Neurotransmitter wirkt, aber auch als Hormon und ist unter anderem auch für Konzentration zuständig. Das ist einer der konzentrationsfördernden Hormone und auch Neurotransmitter. Das Dopamin dient der Belohnung, aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn. Das Serotonin ist für die Stimmung zuständig und das Wohlbefinden und unter anderem ein wichtiger Regulator in der Blutgerinnung. Das GABA, also G-A-B-A, groß geschrieben, ist eine Abkürzung und dient der Beruhigung. Acetylcholin brauchen wir zum Lernen, Glutamat für die Gedächtnisbildung und Endorphine für Euphorie und Freude. So, und jetzt merkt ihr schon, das ist immer ein einziger Begriff, den ich da hinwerfe. Und das kann natürlich nicht die volle Wahrheit sein. Denn wie ihr wisst, chemische Moleküle wirken natürlich nicht nur an einem Typ, an einer Endzelle, sondern im gesamten Gehirn und oder im gesamten Körper. Und deswegen werden sie eine Vielzahl an chemischen Prozessen anstoßen oder beenden oder regulieren. Und die Komplexität brechen wir an der Stelle runter. Und wichtig, um zu verstehen, wie früher Antidepressiva auf den Markt gekommen sind, ist vor allem das Serotonin und das Noradrenalin und das Dopamin. Die drei nehme ich jetzt mal raus, also Konzentration, Belohnung und Stimmung, Wohlbefinden. Und die fallen in die Gruppe der Monoamine. Und früher hatte man gedacht, es gab die sogenannte Monoamin-Hypothese. In den 50er und 60er Jahren kam da das erste Mal, ja, 1952 genau, der Verdacht auf, dass Menschen, die eine Dysbalance in den Monoaminen im Gehirn haben, an Depressionen erkranken können oder an Euphorie, also nicht erkranken, sondern in eine signifikante Euphorie verfallen. Und das hat man deshalb festgestellt, weil es zu der Zeit zwei Medikamente gab, die als Nebenwirkung diese Euphorien ausgelöst haben oder die Depressionen. Nämlich ein Tuberkulose-Medikament namens Iproniazid. In der Studie wird beschrieben, dass Menschen, die an der Tuberkulose erkrankt waren, trotzdem sie Löcher in den Lungen hatten, auf einmal im Gang rumgesprungen sind vor lauter Freude. Und das hat die Menschen oder das hat die Ärzte damals dazu bewogen, den Schluss zu ziehen. Lass uns doch da mal nachschauen. Und man hat eben festgestellt, dass dieser Tuberkulose-Stoff einen Monoaminooxidase-Hemmer enthält. Das heißt, ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Aber auf alle Fälle, durch diese Oxidase-Hämmer werden diese Monoamine im Gehirn angereichert, also erhöht. Und bei, ich glaube, 15% der Menschen gab es eben diese Euphorie. Gegenteiliges war das Reserpin. Das ist in den 50er Jahren auch getestet worden. Ein Mittel gegen Bluthochdruck. Und das führte zur Erschöpfung der Monoamine im Gehirn. Und da gab es sehr viele Fälle von schweren Depressionen. Und diese beiden Beobachtungen zusammen brachte die Wissenschaftler daraus, eben die Monoamine ins Visier zu nehmen. So, was ist ein Monoaminooxidase-Hemmer? Also kurz gesprochen, die Monoamine, das sind eben diese drei Neurotransmitter, die jetzt im Gehirn steigen oder eben sinken. Also normalerweise ist das so. Wir haben gerade schon vom synaptischen Spalt gesprochen und normalerweise ist das so, dass in einem Neuron, also in einer Nervenzelle, am Ende dieser Zelle, und die haben so einen langen Ausläufer, den nennt man Axon, und am Ende dieses Axons sind kleine Bläschen und da speichert die Nervenzelle ihre Neurotransmitter drin. Und jetzt kommt da ein Reiz an, also ein sogenanntes Aktionspotenzial, das ist im Prinzip eine Information von der Zelle und die heißt quasi Reizweiterleitung, also gib mal der Nachbarzelle kurz eine Info. Und die kommt an und regt jetzt dazu an, diese kleinen Bläschen voller Neurotransmitter in diesen synaptischen Spalt auszuschütten. Das macht sie dann und diese kleinen Monoamine diffundieren oder wandern dann quasi durch diesen kleinen Minispalt und docken wie ein Schlüssel an Schloss an die nächste Zelle an. Dazu gibt es so Andockstellen, die nennt man Rezeptoren. Und die Reizweiterleitung beginnt dann quasi an der anderen Seite weiter, wenn die Rezeptoren und das Monoamin eben zusammenkommen und binden. Und dann geht das quasi auf der anderen Seite weiter. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Stoffe, die bleiben ja nicht für immer in diesem Rezeptor kleben, sondern die werden teilweise ein bisschen abgebaut von verschiedenen Enzymen. Das sind so kleine chemische Scheren, die die Dinger zerschneiden und abbauen. Und ein Teil wird auch wieder recycelt. Der wird dann quasi wieder in die erste Zelle zurückgeholt und in diese Bläschen neu verpackt. Und da kommt jetzt auch der Monoaminooxidase-Hemmer dazu. Also eine Oxidase ist kurz gesprochen ein solches Enzym, das diese Dinger zerschneidet und abbaut. Und wenn ich jetzt diese abbauenden Scheren hemme, dann werden die nicht mehr abgebaut und dann bleiben die Monoamine länger im synaptischen Spalt und werden also quasi, die Konzentration steigt. Und das ist auch die erste Klasse an Antidepressiva, die sogenannten MAOs, die dann in den späten 50er, frühen 60er Jahren nach Forschung eben auf den Markt kamen. Und siehe da, einem gewissen Prozentsatz an Depressiven konnte das gut helfen und einem gewissen Teil nicht. Und das ist natürlich jetzt, das war, eine vielversprechende Beobachtung. Und die Forschung hat da aber nicht gepennt, die ging natürlich weiter und hat sich dann unter diesen Monoaminen noch genauere Wirkmechanismen angeguckt und hat dann das Serotonin eingekesselt als wichtigsten unter diesen dreien. Und daraufhin entstand die Serotonin-Hypothese in den 60er, 70er Jahren. Und aufgrund dieser Hypothese, dass das Serotonin der zentrale Stoff innerhalb dieser Monoamine ist, ist dann die zweite und auch dritte Generation von Antidepressiva auf den Markt gekommen. Die sogenannten SSRIs, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, und die trizyklischen Antidepressiva. Also trizyklisch heißen die, weil die in ihrer chemischen Struktur im Prinzip aus drei Kreisen bestehen und ja, deswegen trizyklisch. Und deren Wirkung ist auch wieder relativ ähnlich. Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, super langer Name. Wir sind gerade schon beim synaptischen Spalt gewesen. Also wir gehen davon aus, wir hatten diese Reizweiterleitung, die kleinen Bläschen voller Serotonin sind in den synaptischen Spalt ausgeleert worden, sind an ihren Rezeptor angedockt und jetzt werden die eben teilweise recycelt und teilweise abgebaut. Und dieses Recycling passiert auch wieder durch Enzyme, die diese Serotonin-Bausteinchen wieder in die erste Zelle zurücktransportieren und dann die Wiederaufnahme quasi anleiern. Und wenn ich diese Wiederaufnahme hemme, dann werden die eben nicht recycelt und dann wird das Serotonin im synaptischen Spalt steigen. Also kurz gesprochen, wir haben dann sowas wie einen Serotonin-Boost im Gehirn. Und diese sind auch noch heute auf dem Markt, genauso wie die trizyklischen. Und das ist quasi die zweite und dritte Generation seit den 60er, 70er Jahren, die auch ja, nach wie vor verschrieben wird und nach wie vor auch im Einsatz ist. Jetzt kann man natürlich bemerken, dass seit den 70er Jahren nichts mehr groß an der Therapie von Depressionen, was Antidepressiva anbetrifft, getan wurde. Dem ist nicht so, es wird weiter geforscht, aber das waren quasi diese chemischen Bausteine, bei denen man relativ schnell herausgefunden hat, dass sie in irgendeiner Art und Weise Depressionen beeinflussen, positiv oder negativ. Man hat aber auch aufgrund der vielen Studien danach gesehen, dass sehr viele Patienten und sehr viele Menschen, wir sprechen da gerade nochmal über vielleicht vorangegangenes Burnout und Depressionen im Nachgang, mit verschiedenen klinischen Bildern damit auch nicht gut behandelt werden konnten, die schlichtweg nichts gemerkt haben und nur Nebenwirkungen hatten und keine Verbesserung oder gar eine Verschlechterung. Also Nebenwirkungen verschiedener SSRIs sind auch zum Beispiel Depressionen. Also das heißt eine Verschlechterung. Und deshalb gibt es heute eine ganze Reihe an Metastudien, die die Wirksamkeit von Antidepressiva anschauen. Und siehe da, die letzten 2 Jahre gab es 2 Metastudien. Und mit denen möchte ich dann das ganze Kapitel abschließen, damit ihr ja ein umfassendes Bild bekommt, ob jetzt Antidepressiva ein guter Wirkmechanismus oder eine gute Alternative sind oder eine gute Ergänzung zur Therapie. Diese 2 Metastudien, die eine hat sich NDA-registrierte Studien angeguckt. Was ist jetzt eine NDA-registrierte Studie? Die NDA ist die amerikanische Gesellschaft, die Medikamente und Lebensmittel reguliert und überwacht. Und die müssen Kenntnis haben, wenn jemand eine klinische Studie durchführt, um Wirkmechanismen von Medikamenten zu testen. Und das könnt ihr euch so vorstellen, ihr habt dann eine... Der Goldstandard in der klinischen Forschung ist das sogenannte doppelverblindete, randomisierte Probandenstudie. Das heißt, wir haben eine Gruppe von Menschen, Patienten und eine andere Gruppe von Patienten. Die sind ungefähr in Alter, Geschlecht und Verteilung gleich groß, gleich, gleich strukturiert. Und die eine Gruppe bekommt ein Placebo und die andere Gruppe bekommt das Medikament. Und dann kann man natürlich hinterher, also sie wissen selbst nicht, ob sie in der Probandenstudie sind oder in der Probandengruppe mit Placebo oder in der mit Wirkung. Und die Ärzte und Naturwissenschaftler, die diese Sachen auswerten, die wissen es auch nicht. Deswegen doppelt verblindet. Also dass keiner quasi weiß, bis zum Moment der endgültigen Resultate weiß keiner, in welcher Gruppe wer saß. So, und diese Studien gibt es zuhauf. Und jetzt kann man aber natürlich nicht sagen, dass die immer gleich groß sind, mit gleich großen Probandengruppen, mit dem gleichen Medikament und so weiter. Und um die vergleichbar zu machen, kann man eine Metastudie durchführen. Und die NDA hat das getan und hat sich alle ihre registrierten Studien angeguckt. Und das ist von deshalb interessant, weil die NDA alle Studien mitbekommt, selbst die, die nicht veröffentlicht werden. Denn wir haben leider in der Wissenschaft eine Verzerrung, denn nur die, die irgendwie ein hohes, signifikant positives Ergebnis produzieren, werden auch in wissenschaftlichen Journals veröffentlicht, weil nur die sozusagen publizierenswertes Wissen in die Welt hinausbringen. Und dazu gibt es natürlich, da fallen ganz viele unterm Radar. Die sind aber natürlich wichtig, wenn man das repräsentativ anschauen will. So, und in dieser ersten und wichtigen Metastudie von vor 2 oder 3 Jahren, meine ich, kam heraus, dass Medikamente im Einsatz, oder also Antidepressiva im Einsatz bei der Depressionstherapie nicht wirksamer sind als das Placebo. Und das waren, ich glaube, hoch 6-stellige Probandengruppen dann alles in allem. Und die 2. Metastudie, diese Studie wurde dann relativ zerrissen und relativ kritisch beäugt. Und die 2. Metastudie, da war das Bewertungsschema ein anderes, das Bewertungsschema der einzelnen Studien. Und in dieser kam dann ein Jahr später heraus, dass das Antidepressiva bei bestimmten Indikationen und bei bestimmten Krankheitsbildern, vor allem bei der mittleren und bei der schwergradigen Depression, wirksamer sind als ein Placebo. So, was heißt das jetzt? Wir haben mehrere Theorien und mehrere Erscheinungsbilder von Euphorie und Depression in den 50er und 60ern. Aufgrund dessen wurden Antidepressiva auf den Markt gebracht, die eingreifen in Stimmung und Wohlbefinden. Und das tun sie, je nachdem, welcher Studie man jetzt mehr Gewicht beimessen kann, bei mittlerer und schwerer Depression gut oder auch nicht. Das wissen wir nicht genau. Und wir können aber natürlich nicht genau sagen, für welche Indikationen, welches Medikament, es gibt ja eine ganze Sorte, eine ganze Fülle davon, gut ist oder funktionieren kann. Deshalb, das wäre jetzt mein Fazit aus all diesem, was wir jetzt gelernt haben, würde ich sagen, es bedarf einer genauen Anamnese. Es braucht immer einen Therapeuten, der auch eine Beziehung zum Patienten aufbaut, der engmaschig auch beobachtet, wie der Patient sich entwickelt unter Antidepressiva-Gabe. Und das ist jetzt ein ganz persönliches, und ich bin Neurobiologin, aber kein Arzt, ein ganz persönliches Fazit. Ich für meinen Teil, und ich hatte selbst Depressionen in der Familie, ich hatte selbst Depressionen in meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Chemie in meinem Gehirn oder meinem Körper zu regulieren nicht das Ende der Wahrheit sein kann. Das kann meinetwegen unterstützen, das kann auch meinetwegen über höhere Peaks hinweg helfen, aber die Ursache wird dadurch nicht bekämpft. Und deshalb finde ich die Zahlen sehr erschreckend, dass jeder, ich glaube 10% aller Amerikaner Antidepressiva nehmen und das über Jahre hinweg. Und dass, wenn wir den Zahlen glauben, die in Deutschland und in Westeuropa erhoben wurden, jede fünfte Frau und jeder zehnte Mann in ihrem Leben eine Depression erleiden werden. Und wir einfach sehen, dass die Anzahl der Antidepressiva weiterhin steigt. Und da kann man natürlich jetzt fachsimpeln und überlegen, ja, die Zahl der Gesprächstherapien, der kognitiven Verhaltenstherapien, der Psychoanalysen, der Verhaltenstherapien und was nicht da alles noch gibt, Schematherapien, die steigen auch, allerdings nicht im gleichen Maße. Und ist das jetzt nun auf der einen Seite ein Querschnitt durch unsere Gesellschaft, die sich einfach immer mehr dieser Entstigmatisierung widmet und sagt, hey, Depression ist was relativ Normales, es ist ein absolutes leidvolles Krankheitsbild. Und das zu behandeln ist nicht nur keine Schande, sondern das ist absolut nötig und absolut richtig und wichtig. Und deshalb gehen wir auch mehr zu Fachleuten. Oder aber es wird, und das könnte sein, leichtfertiger eben mit Medikamenten nach etwas geworfen, was vielleicht sehr viel komplexer ist und vielleicht einen zweiten oder dritten Blick und ein gutes Therapeutenverhältnis bedarf, um wirklich da auch Ergebnisse zu sehen und auch Besserung zu haben. Ja, das kann ich nicht sagen an der Stelle. Mit dieser Frage lasse ich euch jetzt zurück. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Wir wissen, Depressionen und Burnout ist nicht dasselbe. Der innere Antreiber spielt dort eine ganz massive Rolle. Beim Burnout ist er vorhanden, bei den Depressionen nicht. Auch wieder sehr allgemein gesprochen. Es gibt verschiedenste Klassen an Neurotransmittern, die im Gehirn wirken. Davon die wichtigsten Noradrenalin, Dopamin, Serotonin. Die wirken vor allem im synaptischen Spalt und die Erhöhung dieser Stoffe oder Erniedrigung kann auf eine Depression Einwirkung haben. Und es gibt aber natürlich nicht nur die eine Seite, sondern wir haben Depressionen, die sich emotionale, die sich kognitive, körperliche und verhaltenstechnische Symptome aussuchen oder kombinieren. Und deshalb kann eine chemische Antwort nur eine Ergänzung sein. Ja, das wäre es soweit. Das mal zur ersten Folge. In den nächsten Folgen beschäftigen wir uns mit all diesen Faktoren, die ich am Anfang genannt hatte. Wir brechen das runter. Und das nächste Mal werde ich auch einen kleinen Ausblick geben auf die sogenannte ICD-10. Das ist die Norm, mithilfe derer Ärzte und Therapeuten Diagnosen stellen. Und da können wir auch noch mal reingucken, ob Depression und Burnout dort gleich ist oder unterschiedlich oder ob es überhaupt drin ist. Das ist mal sehr interessant. Und ja, ansonsten, falls ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jedes Feedback. Ich weiß, das Thema ist durchaus ein schweres und kein leichtes. Umso wichtiger ist es mir, dass wir das in Scheibchen abarbeiten, um hier der Komplexität auch einfach Sorge zu tragen. Und ja, ich freue mich auf eure Reaktionen und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Viel Spaß!